Es war ein bisschen undeutlich, aber ich habe verstanden, Frieden, keine Diktatur, Frieden, Freiheit, meine Diktatur, Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Ach, mit den Sprüchen ist immer so eine Sache. Herr Lochthofen, was haben Sie denn verstanden?
Ach ja, die armen Erfurter. Ich meine, was sollen die noch alles ertragen? Ich fand es sehr interessant, dass er mit Bussen angereist sind nach Erfurt. Und ich stelle mir das so vor, es ist ja vieles wie im Mittelalter. Es ist in der Dunkelheit und das Benehmen, die Schreie, die wirklich da verbreitet werden, die Theorien, irgendjemand würde da ins Bill Gates und Merkel was einem spritzen, dass man dann weiß, was Mandy und Kevin so im Kopf haben. Also das ist alles ja wirklich fast, es wäre lustig, wenn es nicht so tragisch wäre, der Hintergrund. Ich meine, immerhin, in Erfurt hatten wir im Frühjahr 2 Opfer der Corona, jetzt sind es 42. Also müsste ja langsam dem Letzten dämmern, dass da was passiert. Und ich finde ja diese Busse da aus Greiz, die finde ich ja bemerkenswert. Früher, also im Mittelalter, woran das alles hier erinnert, hätten sie so ein Ding angehalten, hätten die verprügelt und dann wären sie froh, wenn sie heimgekommen wären und nicht sozusagen das Leben ihm genommen wäre. Heutzutage sind sie auf dem Anger und bespucken die Polizisten, die versuchen halbwegs das Ganze in einem Rahmen zu halten. Also wir sind schon in einer Situation, wo ich sagen würde, da müssen wir aufpassen, dass das nicht nur Corona, sondern das nicht aus dem Ruder läuft. Das heißt, dass Minderheiten in der Lage sind, in dieser Form die Mehrheit, die absolute vernünftige Mehrheit zu terrorisieren.
Diese Anhängerinnen und Anhänger dieser Querdenkenbewegung oder dieser Geschichte, die haben ja das Gefühl, dass sie im Recht sind und dass sie im Widerstand sind. Das ist sehr anschlussfähig und das macht ja sehr resistent, wenn man das Gefühl hat, also man begehrt auf und setzt sich für die Entrechteten ein und ist auf der richtigen Seite und ist, ja, ist im Recht und eben im Widerstand.
Naja, ich würde jetzt mal salopp sagen, ja, in Pfaffenrode sitzen viele, die der Meinung sind, dass sie zu Unrecht dort behandelt werden. Wir haben ein Dilemma. Früher waren das einzelne Leute irgendwo auf dem Dorf oder auch hier in der Stadt. Die kannten alle Nachbarn und sagten, okay, du musst jetzt nicht lange mit dem reden, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Heute kann man sich versammeln übers Internet. Man trifft sich aus ganz Thüringen oder vielleicht darüber hinaus kommen sie dann mit Bussen gefahren. Ich würde das auch nicht unter Querdenken alles abbuchen. Es sind ja ein Haufen Leute, also Rechtsradikale, die auch organisiert sind. Man sieht's ja auch. Das ist ja alles zum Teil sehr professionell gemacht. Das heißt, er wird schon versucht, die Gesellschaft auszuhebeln. Das ist jetzt nicht so naiv zu betrachten, dass wir sagen, na ja, die Leute haben halt ihre eigene Sicht auf die Dinge. So einfach ist das nicht. Sie verursachen ja auch eine ziemliche Aufregung. Und wenn ich jetzt bedenke, anstatt über vernünftige Dinge zu reden, was wir den ganzen Sommer und den Herbst hindurch über solche Veranstaltungen gequatscht haben in der Gesellschaft und die ernst genommen haben. Also ich glaube schon, dass im Prinzip das Einzige hilft, also gestern, die Polizei hat ja eine ganze Reihe Personalien festgestellt, dass da wirklich jetzt klare und deutliche Konsequenzen seitens des Rechtsstaates kommen. Dass man einfach sagt, wer da an so einer Veranstaltung teilnimmt, die nicht erlaubt ist, der muss dann eben halt ein paar hundert Euro dafür bezahlen. Ich glaube, erst wenn das passiert, übers Geld lässt sich in dieser Gesellschaft vieles regeln, werden viele verstehen, oh, ja, vorsichtiger. Ich meine, ich kann ja meine Meinung haben, ob die auch begründet ist durch irgendetwas oder voll argumentfrei ist, das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, das war mit dem Punkt, über den wir auch immer wieder im Herbst geredet haben. Man hat zwar immer wieder etwas verkündet, aber hat es dann nicht durchgesetzt. Und ich glaube, wenn sich rumspricht, dass solche Sachen nicht einfach nur nette Unterhaltung sind in einer Zeit, wo es wenig Unterhaltung gibt, sondern dass das Konsequenzen hat, dann glaube ich, fangen auch eine ganze Reihe Leute an, die man noch vielleicht erreichen kann, an nachzudenken. Ohne diesen Konsequenzen wird es nicht der Fall sein. Wird man sich auch nicht an das, was jetzt beschlossen ist, halten.
Ist aber auch nicht die Gefahr, dass die Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird, der Rechtsstaat ausgehöhlt wird und dass dann, wenn es dann um andere Themen geht, dann genau dieses Ticket wieder gezogen wird? Das ist da auch eine Gefahr, oder nicht?
Also wer das Ticket zieht, das ist jetzt seine Angelegenheit. Die Gefahr im Augenblick ist, dass in Erfurt Menschen sterben und nicht sterben müssten. Es ist ja so, bei diesen 42 sind ja jetzt inzwischen mehrere, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist oder bei unseren Zuhörern ist, bei den 42. In Weimar ist im Übrigen die Situation noch ein bisschen besser. Man muss da mit Bewunderung nach Weimar schauen. Das scheint doch etwas organisierter alles zu sein. Und die Leute verhalten sich offensichtlich anders. Aber hier, es sind ja zwischendurch jetzt inzwischen Leute, die man kennt, die da gestorben sind. Das heißt also, es ist nicht mehr so anonym wie im Frühjahr, wo man immer wieder gefragt wurde, ja, kennen Sie überhaupt jemanden, der Corona hat? Das ist vorbei. Das heißt, der Ernst der Sache rückt immer näher ran an die Leute. Und ich glaube, das wird auch jetzt verstanden. In einer Situation, wo es ums Überleben, Leben und Tod geht, sollte man aufhören, theoretische Debatten führen, die wir im Sommer, wo die Situation viel entspannter war, gerne geführt haben. Ich glaube, man muss jetzt erstmal durch, man muss es eindämmen, man muss warten, was überhaupt diese Impfaktion bewirken. Wir wissen, das dauert noch lange, das Ganze. Das heißt also, wir müssen durchhalten an dieser Stelle und dieses Gequatsche, dass irgendetwas eingeschränkt wird, nein. Es gibt kein Recht, von Greiz nach Erfurt zu fahren, Leute anzustecken und Polizisten zu bespucken.
Die wohlfeile Frage, ich stelle sie trotzdem mal, war der harte Lockdown vermeidbar? Da kann man sich jetzt leicht hinstellen und diese Frage stellen, oder?
Nein, also wir zwei können uns keinen Vorwurf machen. Wir haben das ja schon seit September gesagt. Das wird nicht reichen, was wir da machen. Und der Frieden, den wir uns da meinten leisten zu können, den hatten wir gar nicht. Wir sahen ja schon, dass in anderen Ländern in Europa und in vergleichbaren Ländern wie Niederlande oder Österreich eine Explosion von Corona stattgefunden hat, das fünffache höher lag als bei uns heute, die Zahl der Infizierten. Das heißt, wir konnten das mit, sagen wir, zeitlicher Verzögerung sehen. Und wir hatten ja auch zu Recht, vielleicht haben sie uns ja wirklich irgendjemand zugehört, gesagt, es ist zu lasch, was wir da machen. Wir haben eine Chance, wir müssen härter reinsteigen. Das haben wir nicht gemacht, weil natürlich, ich verweise nur darauf, dass wir nächstes Jahr 7 große Wahlen haben, 6 Landtagswahlen und eine Bundestagswahl. Das heißt, dass viele einfach Angst haben, Merkel nicht. Merkel hat im Frühjahr nicht gewackelt, muss man jetzt sagen, ob man sie liebt oder nicht liebt, ob man sie gewählt hat oder nicht gewählt hat. Sie hat im Frühjahr nicht gewackelt. Sie hat die harten Dinge mit ihrem Namen verbunden und durchgesetzt. Als es dann ans Lockern ging, der Wettkampf begann, wer ist der schönste Lockerer, da haben die Ministerpräsidenten wieder übernommen. Jetzt wieder, sie haben sie gebremst, sie haben sie mehrfach ausgebremst, sie hat gesagt, das wird nichts. Sie hat das nachgerechnet, gesagt, Weihnachten werden wir 20.000 Infizierte haben, haben alle gelacht. Und weiter diskutiert, sind weiter in Urlaub gefahren irgendwohin und haben das Zeug hier reingeschleppt. Das heißt also, da gibt es auch keinen Moment, sagen wir, wo der Bürger sagen kann, die Politik hat versagt. Nein. Die Mehrzahl der Erfurter, der Weimarer, benehmen sich sehr vernünftig und sind eigentlich dafür, dass es noch härter kommt. Also den harten Lockdown haben wir ohnehin noch nicht. Den hatten die Spanier oder die Franzosen, wo man auch keinen Ausgang hatte, wo man auch am Tag begründen musste, wenn man ein paar Schritte gehen wollte. Das heißt also, wir haben immer noch eine weichere Variante als die anderen. Es wird gearbeitet, es wird vieles gemacht, was alles noch sozusagen auch zur Eindämmung der Sozialkontakte rigide durchgesetzt werden könnte. Das heißt, wir haben immer noch so eine halbe weiche Geschichte, hoffen, da durchzukommen. Die Hoffnung besteht nur darin, dass noch mehr Leute sich einschränken. Aber wir haben das jetzt gesehen gestern in Erfurt. Es gibt einen Teil, politisch unterstützt von der AfD. Ich meine, muss sagen, es ist eine Partei, die gegen Deutschland arbeitet, gegen die Nation arbeitet, gegen die Menschen, die krank sind, arbeitet. Und unterstützt durch diese Bewegungen, die da entstanden sind, wird eigentlich sozusagen riskiert, dass das ganze Land noch in schwere Situationen Fahrwasser kommt. Und diese Debatte muss stärker geführt werden. Nicht so sehr, was die da erzählen und schreien auf dem Domplatz, sondern dass sie die Verantwortung haben dafür, dass immer mehr Ansteckung stattfindet. Ich glaube, wir haben in Sachsen ja auch den ersten Fall, wo ein AfD-Politiker daran verstorben ist inzwischen, der an all diesen Veranstaltungen teilgenommen hat.
Die Lage ist also dramatisch, würden Sie sagen. Was glauben Sie, warum Thüringen jetzt so schwer getroffen ist und warum die Zahlen doch jetzt so dramatisch sind?
Also wissenschaftlich ist das sicherlich noch nicht untersucht und wir sollten auch vorsichtig sein, da, sage ich mal, als Laien irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Nur, dass es Sachsen und Thüringen sind, die Spitze sind in Deutschland, zeigt auch, dass in der Bevölkerung, wir haben das in Hildburghausen so plastisch gesehen, dass in einer sehr schweren Situation, in der man Spitze ist in Deutschland, also was die negativen Zahlen Corona anbelangt, dass dann Leute in nicht ein Dutzend, sondern Hunderte durch die Stadt gehen, mit Kindern, ohne Maske und singen, oh, wie ist das schön. Also ich glaube, es gibt schon viel Mittelalter noch bei uns und es ist sehr schwer auszutreiben, die ganze Geschichte. Insofern sage ich mal, da ist nicht einfach zufällig etwas passiert, sondern wir waren vielleicht zu blauäugig, wir beide nicht, aber die politischen Entscheidungen in Thüringen waren zu blauäugig, die Hoffnung, die Menschen werden es schon verstehen. Nein, ein Teil versteht es nicht, ein Teil muss es spüren. Und da ist einfach ein Punkt, wo ich sagen würde, da sind schon die Thüringer und die Sachsen aufgefallen.
Gab es zu DDR-Zeiten jemals Ausgangssperren, können Sie sich erinnern?
Vermutlich mal 50er Jahre wird schon sowas stattgefunden, aber in der Zeit, wo ich erwachsen und bewusst die Dinge wahrgenommen habe, war es nicht der Fall. Nun ist die DDR natürlich in einer anderen Zeit. Wir haben natürlich durch Hongkong-Grippe und andere Dinge so schwere Entwicklungen auch gehabt, aber das ist damals insgesamt in der Welt ein anderes Herangehen gewesen an diese Dinge. Heute reagiert man auf so etwas viel empfindlicher. Insofern würde ich auch noch die Vergleiche sagen, ob es in der Bundesrepublik oder bei uns das gab, würde ich jetzt nicht heranziehen. Es ist wirklich so, in dieser totalen, schnellen, grausamen Form, wie das passiert ist, doch seit dem Krieg nicht gewesen. Insofern, wir sind in einer außerordentlichen Situation. Ich hoffe, wir sind dem gewachsen. Wie gesagt, ein Großteil der Bürger, ich glaube 60%, verlangen noch härtere Maßnahmen. Sie haben recht, aber die 10, 12, 15%, die gar nichts denken in dem Zusammenhang oder zumindest etwas Falsches, die sind unser Problem. Sie mischen sich unter uns und sie verbreiten die Pestilenz.
Die Frage ist, ob diese nächtliche Ausgangssperre durchsetzbar ist. Also man kann ja was verordnen, wenn es dann nicht kontrolliert werden kann in dieser Größenordnung. Aber Sie sagen, es ist wichtig, dass es erstmal da ist. Aber so richtig kontrolliert und sanktioniert werden kann das, ist das möglich?
Naja, wir haben schon im Oktober uns wiederholt darüber unterhalten, es reicht nicht, etwas zu beschließen, man muss es dann auch durchziehen und dann auch öffentlich machen. Das heißt, ich bin ja gespannt, welche Konsequenzen tatsächlich aus den Ereignissen gestern in Erfurt auf dem Domplatz gezogen werden. Ob wir dann wirklich hören, dass da jemand 500 Euro oder vielleicht mehr zahlen muss für die Teilnahme an dieser Veranstaltung und für sein Verhalten an dieser Stelle. Und genauso wäre es dann auch mit, sag ich mal, Trinkgelage oder anderen Dingen, die dann doch immer noch stattfinden. Wir sind uns ja beide einig, das wird ja weiterhin stattfinden, ob wir wollen oder nicht. Wenn man da härter durchgreift, auch über Beispiele berichtet, wo das konsequent verfolgt worden ist, dann glaube ich, werden viele davon ablassen. Im Augenblick ist ja eine Situation, im Prinzip ist ja egal, was die verkünden. Wenn ich Lust habe, gehe ich demonstrieren. Wenn ich Lust habe, setze ich mich in Bus und fahre aus einer Gegend, die sehr stark betroffen ist von Corona, in eine etwas schwächer betroffene wie Erfurt und versuche die Leute da noch anzustecken. Das heißt also, da in Konsequenz auch aus Verständnis der Freiheit, Liberalität und so weiter, ist nicht gut an dieser Stelle. Und zweitens bin ich am gespannt, wie die Gerichte da entscheiden, weil zum Teil waren ja Entscheidungen, was die Demonstration anbelangt, so hart waren sie ja nicht von Anfang an. Man hätte es gleich machen müssen.
Mhm. Ja, die Frage, wer uns das alles eingebrockt hat, das wird sich wahrscheinlich in Jahrzehnten erst klären, wenn die Soziologen,
nein, die Psychologen,
und die Wirtschaftswissenschaftler...
So weit müssen wir nicht gehen. Wirklich mal die Leute, die da auf dem Domplatz gestern marschiert sind, ohne Masken, die Polizisten angefeindet haben, auch die Gaffer, die drumherum standen. Es gab ja auch schon wieder Beschwerden, dass man eventuell in Mitleidenschaften gezogen worden sind bei einem Polizeieinsatz. Ja, wenn ein Polizeieinsatz läuft und ich laufe da mitten rein, dann muss ich mich nicht wundern, kann ich erzählen, was ich will. Das ist jetzt heutzutage ja schon inzwischen eine Kultur. Man holt sein Handy raus, filmt das Ganze. Das passiert ja bei Bränden, das passiert bei Noteinsätzen. Man behindert ja die Ärzte, man behindert die Feuerwehrleute. Das hat sich auch ziemlich weit ausgebreitet, dass man die Selbstverständlichkeit, mit der man bei grausamen Dingen mitfilmt und nicht hilft oder nicht versucht, irgendwie die Situation zu klären. Und so ist es auch auf dem Domplatz. Ich finde schon, sage ich es mal, da muss einfach Konsequenz da sein. Und jeder, der da rumgegafft hat, muss auch in Kauf nehmen, dass er auch dafür rangenommen wird.
Schauen wir mal nach Sachsen-Anhalt. Da ist ja die Frage jetzt mit ein bisschen Abstand, wer hat sich da eigentlich durchgesetzt und wie ist die politische Lage in Sachsen-Anhalt? Ist das einfach zu beschreiben?
Na, das ist wirklich einfach zu beschreiben. Die AfD hat sich durchgesetzt und ein Teil der CDU ist auf die Seite des Bösen gewechselt, ja, indem er das vertagt hat. Es gibt zwei unterschiedliche Situationen. Ich meine, Kretschmer macht einen guten Job. Der hat auch in der Pandemie jetzt gesagt, jetzt ist Schluss, wir sind in dieser misslichen Lage und egal, wer da noch rumquakt, jetzt ist Schluss. Jetzt müssen wir erstmal handeln und nicht rumreden und nicht irgendwelchen Krakelern zuhören, sondern wir müssen zusehen, dass in Ostsachsen die Krankenhäuser voll sind. Ich meine, das kann ja jeder Blinde verstehen. Ja, also der überhaupt nichts hört und sieht oder was auch immer. Sie sind voll. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber auch auf dem Weg dort in Altenburg, in Südthüringen, ist die Lage ja schon im Augenblick katastrophal. Es sind zum Teil Krankenhäuser alle Intensivbetten belegt. Das heißt also, da gibt es jetzt nicht mehr auch Diskussionen. Und das macht der Kretschmer dort besser. Haseloff windet sich noch, er hat keine Mehrheiten offensichtlich in der eigenen Fraktion. Es mag sein, er ist populär bei seinen Wählern. Ich glaube nicht, dass das Einknicken und das Hochspielen eines Themas, was dahin gar nicht gehört, sei mal in dieser Art und Weise der CDU irgendwo in Sachsen-Anhalt hilft. Und in Sachsen-Anhalt ist es ja nach wie vor, ist es ja schon jetzt so, dass 25% der AfD wählen. Was soll das werden nach diesem Geeire bei der nächsten Wahl? Also ich glaube, Leute, die heute stehen, also Söder hat ein Profil unwahrscheinlich gewonnen, er war mir ein großer Unsympath. Denken Sie mal an die Geschichte, wie er die Merkel mit dem Seehofer versucht hat, fertig zu machen vor der letzten Bundestagswahl. Das hat er einem doch ganz schön schon bewegt. Sag ich mal, inzwischen ist er geläutert oder verstellt sich zumindest gut und zieht konsequent durch. Bayern ist natürlich auch stärker betroffen als viele andere Regionen in Deutschland, aber er zieht konsequent durch. Und ich glaube, das wird honoriert in so einer Situation, jemand, der steht. Das tut Haseloff nicht und das tut Kretschmer. Insofern, Kretschmer, das ist ein Unterschied. Sachsen und Sachsen-Anhalt verhalten sich hier unterschiedlich.
Über Thüringen haben wir genügend geredet, dann gehen wir mal auf die Insel und da ist ja der Chaos Johnson am Ruder und hat der einen Plan oder reagiert der nur? Was ist das? Ich komme mit dem Typen nicht klar, was wie der drauf ist.
Naja, das ist ein Spieler. Egal was passiert, ihn persönlich wird es ja nicht betreffen und sein Umfeld. Im Augenblick pokert er möchte gerne einen Zugang zu dem größten Binnenmarkt der Welt, also dem europäischen Binnenmarkt, aber dafür nicht die sozusagen Konsequenzen ziehen müssen. Das heißt auch bei sozialen Standards, bei Arbeitsstandards, bei Umweltstandards, diese mindestens genauso einzuhalten, wie wir das alle tun. Diese Variante ist eigentlich nicht machbar. Das heißt, entweder er muss beigeben an dieser Stelle oder er lässt es vor die Wand fahren. Großbritannien ist in einer schweren Wirtschaftskrise, hat einen schweren Verlauf der Corona-Pandemie. Jetzt noch eins obendrauf zu geben, das kann den Briten schon sozusagen das Fürchten lernen. Insofern, ich glaube nicht, dass der Mann einen Plan hat. Er ist ein Spieler, bis zuletzt, wie Donald Trump, bis zuletzt so tun, als ob man oben auf wäre, auch wenn die Welle längst über einem zusammengeschlagen ist. Das ist so gefährlich. Und diese Leute sind auch verantwortungslos für eine Pose, für eine Situation, für ein Auftreten vor den Kameras mit irgendeinem Papier wedeln und sagen, ich bin der Sieger und so weiter. Das ist ihnen wichtiger als das, was sie an sagen wir, Konsequenzen danach einstecken müssen. Und insofern sagen wir, ist das Verhalten der Europäischen Union nur konsequent zu sagen, okay, Junge, du hast es in der Hand. Entweder es wird viel schlimmer für die Briten oder du musst bei Punkt 1, 2, 3, vor allem bei diesem Binnenmarkt, beigeben. Und ich gehe mal davon aus, wie ich die Verhandlungen so in den letzten Jahren erlebt habe, in der letzten Nacht wird Johnson sagen, er hat alles gegeben und jetzt hat er einen tollen Deal.
Herr Lochthofen, wir könnten über so viele Dinge noch reden. Was fällt Ihnen noch ein? Was haben wir vergessen?
Ach, wir haben Amerika nicht mitgenommen, Wir haben Russland nicht mitgenommen und China geht es ja auch voran. Also, die kommen alle wieder, aber im Augenblick wird es natürlich so sein. Ich bin ja schon froh, dass wir jetzt nicht über die Silvesterknaller reden, weil das ja vor 3 Wochen noch sozusagen ein Weltuntergangsszenario wäre, dass eventuell ein paar nicht knallen dürfen. Dass die nicht verkauft werden dürfen, die Knaller, ist richtig. Es wird trotzdem geknallt, Sie werden es ja versehen, es wird nicht ganz so viel sein wie sonst, aber die Ressourcen reichen noch vermutlich mal an dieser Stelle. Ja. Das heißt, die Leute werden sich trotzdem wieder zusammenfinden und wir werden hinterher feststellen, dass die Feiertage und die Begegnungen wiederum 14 Tage später sich in den Krankenhäusern niederschlagen. Ja. Das ist leider der Fall, weil eben halt nach wie vor zu viele unvernünftig sind.
Können Sie Menschen verstehen, die jetzt noch einen Last-Minute-Einkauf machen und dann doch nochmal die Stadt stürmen? Das könnte jetzt auch nochmal Begegnung der dritten Art werden.
Sie denken ja sozusagen, sind Getriebene an dieser Stelle. Ich vermute mal, das wird schon passieren. Wir sehen ja auch von Geschäft zu Geschäft, ist es unterschiedlich. In dem einen bist du mit 3 Leuten drin und die sind weit weg, das ist kein Problem. Ich war am Freitag noch nachmittags in der Stadt. Die älteren Herrschaften, die Rentner waren nicht da, das merkt man schon richtig in den Straßen, aber im Geschäft bedrängten sie sich gegenseitig nach wie vor. Also es gibt auch viele Menschen, die raffen es einfach nicht. Also die raffen es einfach nicht und da fehlt einfach die geistige Voraussetzung dafür. Und ich vermute mal, die nächsten 2 Tage werden wir das noch häufig erleben.
Sagt Sergei Lochthofen. Herr Lochthofen, eine gute Zeit und bis nächsten Montag.
Wir schauen uns das mal nächsten Montag an und bleiben Sie wirklich gesund.
Danke, tschüss.